Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Schreiner, ich komme zurück auf Ihre Rede von eben und muss zunächst mal fragen, was wollen Sie uns eigentlich damit suggerieren, wenn wir über dieses Thema Hochwasser- und Starkregenschutz sprechen und Sie das in Verbindung mit der Debatte am 14.07. bringen? Ich hoffe nicht, dass Sie den Betroffenen suggerieren möchten, dass politische Beschlüsse Extremereignisse verhindern. Das ist es mit Sicherheit nicht. Ansonsten wäre es in vielerlei Hinsicht ein Tiefpunkt hier in der Debatte. Und wir haben auch nicht gesagt, dass wir überall perfekt aufgestellt schon sind, weil sich Prozesse und Klimawandelfolgen einfach auch weiterentwickeln. Wir haben gesagt, wir sind auf einem sehr guten Weg und wir müssen die technischen und innovativen Ansätze, die uns bieten, immer wieder natürlich auch nutzen, um noch besser zu werden. Und ich glaube, das muss nochmal im Besonderen herausgestellt worden. Ansonsten muss ich, und gestatten Sie, Herr Schreiner, auch auf eine gewisse Scheinheiligkeit hinweisen, die dann in dieser Diskussion auch Ihre Fraktion betrifft. Wenn wir in der Vergangenheit über Wassersend, über Ausweisung von Überschwemmungsgebieten, über Gewässerrandstreifen und alles, was dazugehört, gesprochen haben, wer war dagegen? Die CDU. Wenn es dann aber Ereignisse gegeben hat und der Schutz vermeintlich nicht perfekt war, dann ist die Landesregierung schuld. Das hilft uns nicht weiter. Ich glaube, zu Recht erwarten die Leute von uns, dass wir das tun, was wir tun können. Und das ist unsere Aufgabe, nämlich die Dinge, die möglich sind und darüber hinaus zu versuchen, Risiken abzumildern, Schutz zu verbessern. Aber so hart und so dramatisch es sein wird, wir dürfen niemals suggerieren, dass wir extreme Ereignisse verhindern können. Ich würde sie gerne verhindern, verstehen Sie mich nicht falsch, aber das wird wohl nicht so sein. Und deswegen müssen wir immer weiter und besser werden. Und diese Starkregen-Vorsorgekonzepte, die wir hoffentlich bald in jeder Gemeinde in ganz Rheinland-Pfalz haben, die wird zu 90% gefördert, da kommen Fachleute in den Ort, wir haben das gehört, das ist ja jetzt der nächste Schritt, das wie ein Puzzle zusammenzuführen, um dann eben in den überörtlichen Maßnahmen, ich habe die Hochwasserpartnerschaften beziehungsweise die Zweckverbände zur Gewässerunterhaltung angesprochen, dazu zu führen, dass eben dann auch großflächig von der Quelle bis zur Mündung gearbeitet und gedacht wird und der Rückhalt und alles, was dazugehört, wir haben es eben gehört, eben auch umgesetzt werden kann. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal zwei Punkte ergänzen. Wir haben von der Enquete-Kommission gehört, die 2 Jahre sehr tiefgründig, Sie waren ja da auch aktiv mit dabei, wie viele andere, die viel Zeit und Energie in Verbesserungen gesteckt haben, aber auch ansprechen das 7-Punkte-Programm des Umweltministeriums, wo ebenfalls viele konkrete Dinge schon seit 2022 in der Umsetzung sind. Und ich möchte nochmal, die Ministerin hat es gerade angesprochen, auf dieses Modellsystem Wisdom zurückkommen, wo wir schon mittelfristig in der Lage sein werden, ja in 3D-Modellen Ortslagen zu simulieren, wo Wasserstände, welche Pegel, welche Höhen erreichen können. Und das ist etwas, wo man künstliche Intelligenz, aber zumindest die Rechenleistung von Software nutzen kann, um eben das dann auch in Bilder umzusetzen, wo dann auch Katastrophenschutz und Feuerwehren vor Ort und die Fachberatung der Wasserwehr entsprechend auch Aussagen für den Schutz des Menschenlebens tun kann. Und von daher sollten wir eines tun. Wir sollten weiterhin gemeinsam daran arbeiten, den Schutz zu verbessern, die Maßnahmen aber auch kommunal umzusetzen. Das gehört auch dazu, weil das Land kann immer nur die Expertise, den Overhead, das Geld und einiges mehr zur Verfügung stellen. Aber umgesetzt muss es eben dann in der Regel kommunal. Und wenn wir das zusammen tun auf allen Ebenen, dann tun wir, glaube ich, das Richtige und unterstützen Sie uns alle gegenseitig dabei. Vielen Dank.
Für die CDU-Fraktion spricht der Abgeordnete Schreiner.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben es gesagt, Herr Steinbach, Sie wollten gar nicht den Eindruck erwecken, wir wären in Rheinland-Pfalz perfekt aufgestellt. Ich glaube, wir sind immer dann, wenn es darum geht, wie Sie es beschrieben haben, ein buntes Bild zu malen, wo eine Gefahr ist, da sind wir richtig gut auf dem Weg. Da sind wir vielleicht sogar gut aufgestellt, wo wir nicht auf einem guten Weg sind. Und wo wir nicht gut aufgestellt sind, ist daraus die Konsequenzen zu ziehen. Und zu sagen, und deshalb bauen wir einen natürlichen oder einen technischen Hochwasserschutz, um die entsprechende Ortslage zu schützen. Das ist das eine, dass ich als Bürger weiß, okay, da könnte Wasser kommen. Das ist hier nicht optimal geplant gewesen in der Vergangenheit. Das ist das andere, dass wir als politisch verantwortlich auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene das Nötige tun, dass das Wasser eben dann nicht kommt, sondern dass die Hochwasserkarten in 5 Jahren andere sind. Und ich sage mal, wir haben eben das Beispiel, also ich persönlich habe zum Beispiel bei diesem Starkregen Mitte Mai, habe ich natürlich vor allen Dingen in die Pfalz geguckt. Schwarzwald, Hornbach, diese ganzen Gewässer. Und wir alle haben auf den tollen Internetseiten des Landes die Pegel steigen sehen, weit über das 100-jährige Hochwasser. Und natürlich habe ich dann mal geguckt, was ist denn da so? Und es gibt ein ganz tolles Hochwasserschutzkonzept für die Region. 2 DIN A4 Seiten Maßnahmenprogramm. Und dann schaue ich, was, und das geht seit 25 Jahren, ja? Dann schaue ich, was ist denn umgesetzt worden? Also Übergabe von Hochwassergefahrenkarten ist erledigt worden. Öffentlichkeitsarbeit für Aktion Blau Plus ist erledigt worden. Harmonisierung des Internetauftritts ist erledigt worden. Auch die Kommunen sind beraten worden. Super Sache. Es gab die Bereitstellung eines Informationspakets. Also ich brauche es nicht weiter. Seitenweise Maßnahmen. So, und dann gibt es eine Maßnahme, Verbesserung des technischen Hochwasserschutzes. So. Und das ist die einzige Maßnahme aus diesem Riesenpaket, die noch nicht umgesetzt ist. Der Spaten ist eben noch nicht im Boden. Und da ist es eben nicht so, dass es nur um Beton geht, sondern im konkreten Einzelfall ging es darum, eine Aue zu fluten. Auch dafür muss der Spaten in den Boden. Also bitte, liebe Frau Kollegin Eder, unterstellen Sie der CDU nicht Dinge, die nicht wahr sind. Ja, wir wollen auch technischen Hochwasserschutz. Ja, wir wollen auch Gewässer steuern, da wo es richtig ist. Aber da, wo es richtig ist, einen natürlichen Hochwasserschutz zu machen, sind wir die Letzten, die dagegen sind. Im konkreten Einzelfall war es der ehemalige Vorsitzende des Umweltausschusses von Rheinland-Pfalz, der als Stadtbürgermeister dort unten dagegen war, weil ein Fahrradweg umgebaut werden musste. So, das heißt, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Er gehört nicht meiner Fraktion an. Ich sag's nur mal. Ja? Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe über alle Ebenen und über alle Fraktionen hinweg, dass wir eben sagen, dass wir nicht stolz sind, wenn wir uns als Stadtbürgermeister damit zitieren lassen, dass wir rigoros, wörtliches Zitat, rigoros gegen eine Hochwasserschutzmaßnahme sind. Also ich sage, dann haben wir noch einen gemeinsamen, weiten Weg zu gehen. Und ich möchte noch etwas sagen, weil wir sind in Rheinland-Pfalz getroffen gewesen von diesem Starkregen, insbesondere unser Nachbarland Saarland, aber eben auch der Süden Deutschlands. Ich habe einen guten Freund, der ist Bürgermeister eines kleinen Ortes im Allgäu. Die haben einen wunderbaren Reserveraum, der seinen Ort schützt. Der ist da gebaut gewesen. Super Sache. Der hätte ausgereicht, sein Dorf zu schützen. Sein Dorf ist aber abgesoffen. Weil mit viel Geld zwar dieser Reserveraum gebaut worden war, mit viel Diskussion in der politischen Landschaft, aber dann ihm die Umweltbehörde verboten hat, die Biberdeiche, die es in diesem Reserveraum, einem natürlichen Reserveraum gab, wegzuräumen. Der Erfolg war, dass der natürliche Reserveraum wegen der Biberdeiche voll war, also voll Wasser. Und dann kam der Regen. Und dann hat der Reserveraum nicht mehr geholfen. Und dann ist das ganze Wasser bei ihm durchs Dorf geflossen und es ist alles kaputt gegangen. Also ich sage, warum erzähle ich das? Das ist ein Beispiel aus einem anderen Bundesland, aber mir ist es wichtig, dass wir aufhören mit dieser Selbstgefälligkeit und uns immer nur gegenseitig erzählen, was wir alles richtig machen und wie toll wir sind. Nein, es gibt noch so viel zu tun. Es gibt noch so viel zu tun. Und Hochwasserschutz, technischer wie natürlicher Hochwasserschutz, muss Priorität haben. Ich möchte nie wieder erleben, dass eine Kollegin Petra Schneider hier weinend am Pult steht und sagt, ich bin in dem Paradies auf Erden ins Bett gegangen und ich bin der Hölle auf Erden wach geworden. Vielen Dank.
Für die AfD hat der Abgeordnete Schönborn das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich hoffe inständig, dass nachdem die direkten Hochwasserschäden erst einmal aus dem Bewusstsein der Bürger verschwunden ist, nicht wieder eine Katastrophendemenz einsetzt und die heutigen Ankündigungen Lippenbekenntnisse bleiben. Frau Ministerin Eder, wenn 8 von 10 Maßnahmen abgeschlossen sind, dann ist das schön und auch zu begrüßen. Im Hochwasserschutz gibt es aber eben, wie es eben auch der Herr Schreiner angemerkt hat, noch viel zu tun, Dinge, die dringend umgesetzt werden müssen. Von daher ist es völlig unverständlich, wenn Mittel wegen Bürokratie und unklaren Zuständigkeiten nicht abgerufen werden. Es ist auch schon sehr zynisch, wenn Gelder freiwillig nicht beantragt werden, weil keine Notlage gesehen werde. Frau Ministerin, da darf man sich dann auch nicht über Schäden beschweren. Eine versprochene weltweite Klimarettung in 50 bis 100 Jahren bringt uns in der Debatte nicht weiter. Und Herr Hartenfels, imaginärer Klimaschutz hingegen führt nicht nur am Thema vorbei, sondern auch in einen massiven Wohlstandsverlust, unter dem letztendlich auch der Hochwasserschutz leiden wird. Wenn Sie also wirklich am Schutz unserer Bevölkerung interessiert sind, dann unterlassen Sie bitte in Zukunft das Klimaframing und veranlassen das, was tatsächlich notwendig ist für einen effektiven Hochwasserschutz. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, die Stimmung hier war gerade eben ein bisschen falsch am Laufen. Das wird doch dem Thema der aktuellen Debatte nicht gerecht, weil diejenigen, die sich ehrenamtlich, hauptamtlich auf kommunaler Ebene in Ministerien engagieren, glaube ich, haben dann in den letzten Jahren stellenweise einen guten Job gemacht. Es gibt aber auch den ein oder anderen Akteur, vielleicht auch auf kommunaler Ebene, egal welche Parteifarbe, den wir vielleicht auch mit unserer Position vielleicht noch mal ein bisschen anschieben. Aber wie gesagt, die Stimmung gerade eben fand ich ein bisschen dem Thema nicht angemessen und möchte noch mal sagen, dass 5 Themen für uns als FDP-Fraktion ganz wichtig sind. Erstens, Hochwasserschutzkonzepte müssen weiter ausgebaut werden, innerorts und außerorts. Zweitens, die Zielkonflikte, die ich eben angesprochen habe, Landwirtschaft, erneuerbare Energien, Hochwasserschutz, müssen angegangen werden, müssen auch in Kooperationen aufgelöst werden. Wir müssen auch über Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigungen reden. Dritter Punkt. Vierter Punkt, die Ausstattung von Hilfeleisten, ob es THW, Feuerwehr und alle, die da unterwegs sind, muss vorangetrieben werden, was auch in der Vergangenheit, schon in den letzten Jahren, auch jetzt mit neuen Fahrzeugen von Seiten des Innenministeriums vor 2 Wochen ja dann auch zur Verfügung gestellt worden ist, halt dann auch weiter vorangetrieben werden. Fünfter Punkt, die Alarmierungsketten und die Alarmierungsabläufe. Auch da haben wir gestern ja darüber diskutiert, dass am Standort Koblenz halt auch eine neue Institution sowie eine Enquete-Kommission mit auf den Weg gebracht worden ist, dann auch dafür sorgen wird, dass wir in den Punkten auch noch besser werden. Diese 5 Punkte sind für uns als FDP-Fraktion ganz wichtig. Was mir aber hier an der Stelle noch wichtig ist, 2 Dinge zu sagen, dass wir als FDP-Fraktion noch mal Dank sagen, dass die Akteure hier, die Frau Ministerpräsidentin, der Innenminister und auch die Umweltministerin vor Ort war. Das zeigt auch die Sensibilisierung und die Wichtigkeit innerhalb der Regierung, dass bei solchen Ausmaßen man sich auch vor Ort dem Bürger das Signal setzt, dass es in der Regierung eines der Themen ist, die sie bewegen und auch für wichtig erachten. Erstmal dieser Dank, das Zeichen und vor Ort zu sein in dieser schwierigen Situation. Und abschließend nochmal der Dank an alle Helfer in allen Berufsbereichen, ehrenamtlich Feuerwehr, Landwirtschaft, alle, die da in den letzten Wochen unterwegs waren. Das zeigt auch nochmal unsere ehrenamtliche Basis in Rheinland-Pfalz. Ist gut aufgestellt. Wir alleine, und ich sage es einfach mal, wir alleine aus der Politik heraus, aus der Arbeitsebene heraus, sind auf diese Leute angewiesen. Und da nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön von Seiten der FDP-Fraktion, aber ich glaube auch von den anderen Fraktionen heute, für diese geleistete Arbeit. Vielen Dank.
Für die Freien Wähler spricht der Abgeordnete Dr. Drumm.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir können die Welt nicht retten. Bei allen sinnvollen und sinnlosen Maßnahmen. Bei allen sinnvollen und sinnlosen Maßnahmen, bei allen freiwilligen und erzwungenen Maßnahmen, bei Vorbildrolle oder Abschreckungsrolle, eins ist klar. Wir alleine können die weltweite Klimaveränderung nicht aufhalten. Was wir aber tun können, ist darüber nachdenken und versuchen, uns vor den Auswirkungen möglichst gut zu schützen. Das eine ist der Katastrophenschutz, über den ja schon viel geredet worden ist, und das andere sind tatsächliche vorbeugende Maßnahmen. Und ich erinnere mich sehr gerne an eine Rede eines gewissen Herrn Habeck, die er vor einigen Jahren bei einer Konferenz in Potsdam hielt, wo er genau das sagte. Aufhalten können wir es nicht, begrenzen eventuell, uns vorbereiten auf die Auswirkungen, das ist notwendig. Und dann kam eine ganze Reihe von sehr guten Vorschlägen, was wir machen können. Dazu gehörten Frischluftschneisen, Grüninseln, Kleingärten innerhalb von Städten, um die Hitzeauswirkungen einzudämmen. Dazu gehörten viele Vorschläge zum Hochwasserschutz. Es gehört dazu die Renaturierung von Bächen und Oberläufen von Flüssen. Dazu gehören Baumaßnahmen, um Dörfer und Städte zu schützen. Dazu gehört, denn durch diese Baumaßnahmen wird die Fließgeschwindigkeit erhöht, große Polder an den Unterläufen von Flüssen. Dazu gehören aber auch ganz simple Dinge im Ackerbau, im Weinbau, in den Forsten, nämlich Furchen nicht in Fließrichtungen zu ziehen, sondern quer zum Hang. Dazu gehört, dass man in Gipfellagen jeden Quadratmeter Boden wieder aufforstet, um die Humusbildung zu fördern und zu erhalten, um dort das Wasser schon zu speichern, wo Hochwasser beginnt. Eines ist klar, Maßnahmen kennen wir viele. Woran es mangelt, und da wiederhole ich das, was unser Fraktionsvorsitzender in der ersten Runde sagte, die Umsetzungsgeschwindigkeit ist nicht hoch genug. Daran mangelt es. Wir kennen die Maßnahmen, und der einzige Sinn dieser aktuellen Diskussion kann in meinen Augen nur sein, uns darauf hinzuweisen, dass wir deutlich mehr Geld, deutlich mehr Einsatz, deutlich mehr Kraft in die Umsetzung dieser Maßnahmen stecken müssen. Uns auf Kommissionen und Gutachten zu beschränken, reicht nicht aus. Wir müssen mehr tun, denn die Natur ist gerade dabei, uns endgültig zu überholen. Danke.
Damit ist der erste Teil der aktuellen Debatte beendet. Wir kommen zum zweiten Teil. Hier hat die AfD-Fraktion von ihrem Optionsrecht Gebrauch gemacht. Und deswegen besprechen wir die großen Anfragen der AfD-Fraktion und die Beantwortung der Landesregierung, Drucksachen 18.9301 und 9.640, Kriminalitätsentwicklung bei Straftaten auf Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen im Jahre 2023. Für die andere stellende Fraktion spricht der Abgeordnete Dr. Bollinger.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben gestern im Plenum über den grausamen Messermord von Mannheim an dem jungen Polizeihauptkommissar Ruven Lauer durch einen islamistischen Terroristen und abgelehnten Asylbewerber gesprochen und die Implikationen. Als AfD weisen wir schon lange darauf hin, dass es sich bei diesem und anderen besonders brutalen und öffentlichkeitswirksamen Verbrechen dieser Art, wie den Morden von Kandel, Ludwigshafen, Oggersheim und Büdesheim, nicht um Einzelfälle, sondern um die Spitze des Eisbergs handelt. Die Antworten der Landesregierungen auf unsere großen Anfragen zu Kriminalitätsentwicklungen bei Straftaten auf Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen belegen das auf nachdrückliche und erschreckende Weise. War die Kriminalität im öffentlichen Raum im Jahr 2020 gerade bei besonders gravierenden Delikten, auch im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit, regelrecht explodiert, ist 2023 ein weiterer signifikanter Anstieg bei Fallzahlen, Tatverdächtigen und Opfern im Vergleich zum Vorjahr und umso mehr im Vergleich zum Jahr 2019 zu verzeichnen. So ist die Zahl der Straftaten im öffentlichen Raum alleine von 2022 auf 23 um fast 6.000 Fälle angestiegen, 26.000 mehr als im Jahr 2019. Weiter angestiegen sind leider auch besonders gravierende Delikte wie Sexualdelikte und Vergewaltigungen, die auf einem traurigen Höchststand seit Beginn der Erfassung sind. Die Zahl der Tatverdächtigen ist auf fast 39.000 angestiegen, alleine im Jahr 2023 um weitere 2.300 Verdächtige. Und Inhaber eines deutschen Passes sind an diesen Neuzugängen mit gerade mal 35 Tatverdächtigen beteiligt. Sie stellen damit einen Anteil von lediglich 1,5% an diesem traurigen Aufwuchs. Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen hingegen ist von 19 bis 23 um 83% und vom Jahr 22 auf 23 um immerhin 18% angestiegen. Der Anteil an der Gesamtzahl der Tatverdächtigen liegt bei einem historischen Höchststand von 37,2%, was den Bevölkerungsanteil in Rheinland-Pfalz um mehr als das 2,6-fache übersteigt und eine deutliche Überrepräsentation im Verhältnis zur deutschen Bevölkerung aufzeigt. Die Anzahl der tatverdächtigen Asylzuwanderer in diesem Bereich lag bei 6.800, was einen Anstieg alleine von 40% im Vergleich zum Jahr 2022 bedeutet und zwar im Vergleich zum Jahr 2019 von 173%. Mit einem prozentualen Anteil an allen Tatverdächtigen von 17,5% ist diese Bevölkerungsgruppe bei einem Anteil an der Bevölkerung von etwas über 3% besonders weit überrepräsentiert. Unter den zugewanderten Tatverdächtigen finden sich fast 3.000 Tatverdächtige mit dem Status unerlaubter Aufenthalt. Das ist eine Versechsfachung der Zahl von 2019, im Übrigen ganz ohne ausländerrechtliche Verstöße. Das sind über sehr wahrscheinlich fast 3.000 Straftaten, die nicht begangen wurden und Opfer, die nicht zu Opfern geworden wären, wenn rechtsstaatliche Entscheidungen konsequent umgesetzt und nicht bleibeberechtigte, unstraffällige Ausländer außer Landes verbracht worden wären, bevor sie Straftaten hätten begehen können. Und auch der Mörder von Mannheim war ein abgelehnter Asylbewerber. Mehr Straftaten bedeuten auch mehr Opfer und wurden 2019 vor der Pandemie noch rund 19.000 Opfer im öffentlichen Raum erfasst, waren es 2023 bereits 23.622. Meine Damen und Herren, diese knallharten Zahlen bestätigen das subjektive Empfinden der Bürger und zeigen den Verfall der Sicherheit im öffentlichen Raum schonungslos auf. Der Hauptgrund dieser negativen Tendenz ist die fatale Migrationspolitik der offenen Grenzen von Union und Ampel und die verantwortungslose Verweigerungshaltungen der Regierungen und Parteien in Bund und Ländern, illegale und straffällige Ausländer wie den Mörder von Mannheim abzuschieben, bevor sie weitere Straftaten begehen können. Hier muss unverzüglich gegengesteuert werden, um unsere Bevölkerung zu schützen, die deutschen Staatsbürger und auch alle anständigen Ausländer, die das ebenfalls von uns erwarten. Wir brauchen, meine Damen und Herren, eine ehrliche Analyse der Sicherheitslage inklusive des Dunkelfeldes. Wir brauchen eine Beendigung der ungesteuerten Zuwanderung durch Grenzkontrollen an den Grenzen der EU und erforderlichenfalls an den deutschen Grenzen und die Zurückweisung von illegalen Zuwanderern. Wir brauchen eine Reform des Aufenthaltsgesetzes, um straffällige Ausländer besser ausweisen und abschieben zu können. Wir brauchen eine strukturelle Abschiebeoffensive und eine Verhinderung der Wiedereinreise von straffälligen und nicht bleibeberechtigten Ausländern, indem alle möglichen Einflussmöglichkeiten auf die Herkunftsländer ausgeschöpft werden und gegebenenfalls Abkommen mit Drittstaaten geschlossen werden, wie es Großbritannien und Dänemark bereits getan haben. Meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass Somalia zum Beispiel von uns hunderte Millionen Entwicklungshilfe im Jahr als Deutschland bezieht und dann nicht bereit ist, straffällige Bürger zurückzunehmen. Wir brauchen einen effizienten Datenabgleich von Justiz, Strafverfolgungs- und Ausländerbehörden, klare Kante gegen Islamismus mit Verboten entsprechender Strukturen und ganz klar mehr Präsenz von Polizei und Ordnungskräften im öffentlichen Raum mit einer Mindeststärke von 10.000 Vollzeitäquivalenten bei der Polizei. Lassen Sie uns hier endlich handeln und wir unterstützen alle dahingehenden Initiativen und Bestrebungen, um alle deutschen Staatsbürger, um alle anständigen Ausländer in diesem Land zu schützen. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Klingbeil.